Und ein weiteres besonders herzliches Willkommen gilt dem Prediger des heutigen Abends, Pastor Christoph Morgner, Dr. Christoph Morgner, früher Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbands und auch davor Vorsitzender des Hannoverschen Verbands Landeskirchlicher Gemeinschaften und aus beiden Zeiten, aber insbesondere aus der Zeit davor, kennen wir dich, lieber Christoph, gut und freuen uns, dass du nach längerer Zeit einmal wieder in unserer Mitte bist. Herzlichen Dank dafür. Frage 1 ist einfach mal, du lebst im Ruhestand. Wie sieht denn so ein Ruhestand bei dir aus, zum Beispiel an diesem Wochenende?
Das ist ganz einfach. Ich bin gestern nach Krelingen gefahren, habe dort heute Morgen Gottesdienst gehabt und jetzt bin ich hier. Ja, so sieht das aus an diesem Wochenende.
Und sonst?
Ja, also wir sind an den meisten Wochenenden unterwegs, in der eigenen Gemeinde zwar selten, aber dann öfters in Langenhagen und da und dort im Land, von Nord nach Süd und zurück.
In diesem Jahr hat uns ja alle dieses Virus, dieses Coronavirus in den Griff genommen. Nun hast du ja zu denen gehört, die ganz früh auch im Internet aktiv waren. Was hat dich da dazu bewogen und wie gehst du insgesamt mit dieser schwierigen Situation um, die ja auch unsere Gemeinden vor Herausforderungen stellt?
Ja, ich wüsste gar nicht, dass ich da im Internet so viel gemacht hätte. Davon verstehe ich viel zu wenig. Ich freue mich, wenn ich mit dem Computer zurechtkomme und ansonsten machen das unsere Kinder. Die sind da viel fitter.
Aber du hast gepredigt und deine Familie hat mit dir zusammen die Videostreams gemacht.
Ja, da weiß ich manchmal mehr als du.
Ja, gut. Also okay. Ich habe es gesehen jedenfalls, mehrfach.
Ja, das ist gut. Also insgesamt muss man sagen, dass das Reich Gottes in dieser Zeit ziemlich eingebrochen ist. Ich komme, wie gesagt, aus Krelingen und habe mit dem neuen Direktor dort, mit Ralf Richter, hinterher noch ein langes Gespräch gehabt, die auch in Krelingen. Bis ins Finanzielle hinein ist das schon sehr spürbar. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Gemeinden sehr unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Vor einigen Wochen war ich in Elbingerode, da haben wir gesungen wie die Heidelerchen, nicht? Und in anderen Orten ist man vorsichtiger. Jedes Bundesland hat andere Spielregeln. Es ist eine sehr unübersichtliche Situation und wir müssen sehen, dass wir da möglichst schnell rauskommen und zur Normalität finden. Ich habe den Eindruck, dass manches auf der Strecke bleiben wird. Ob sich mancher kleine Kreis, der sich gesammelt hat, auch im Blauen Kreuz zum Beispiel, ob der sich dann hinterher noch so findet und so weiter, das muss man dahingestellt sein lassen. Ob mancher Chor hinterher noch so gut beieinander ist wie vorher, wir müssen sehen, wie sich das alles auswirkt. Aber insgesamt, denke ich, können wir nach und nach optimistischer und zuversichtlicher sein.
In dieser Woche ist ja auch die Woche gewesen, in der es den letzten Arbeitstag von Dr. Michael Diener als Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, als dein Nachfolger, gegeben hat. Jetzt ist mal so eine Frage, die so ein bisschen herausfordert. Wie siehst du sein Wirken, sein öffnendes Wirken? Er hat sich ja auch in der Öffentlichkeit immer stark exponiert. Und hältst du es für wahrscheinlich, dass es in kurzer Zeit einen geeigneten Nachfolger geben kann?
Ja. Als zu der ganzen Gemengelage jetzt im Dachverband der Gemeinschaftsbewegung und Gnadauer Verband sage ich schon mal gar nichts. Man soll also seinem Nachfolger nicht irgendwie dreinreden. Ich nehme die Situation wahr, bin mit Michael Diener in Kontakt und auch mit Frank Spatz, dem Generalsekretär, und ansonsten halte ich mich da völlig raus. Nicht? Aber ich bin überzeugt, es gibt jetzt einen Nominierungsausschuss und der ist am Arbeiten und ich bin davon überzeugt, dass im Februar ein neuer Präses gewählt werden kann. Es gibt genügend Leute. Die Frage ist nur, was kann zusammengehalten werden? Nicht? Die Spannbreiten innerhalb des Pietismus werden breiter. Und das ist eine gefährliche Situation. Und jetzt brauchen wir jemanden, der zusammenhält, zusammenführt, Missverständnisse ausräumt, Brücken zueinander baut, Das wird keine einfache Aufgabe sein. Aber im Februar soll er gewählt werden und wir wollen mal abwarten.
Dankeschön. Das Thema der Predigt nachher wird sein Gottes Wort. So ist es überschrieben. Und da ist ja die Frage, wie aktuell ist denn Gottes Wort, die Bibel? Die Texte sind 2000, 3000 Jahre alt, manche älter. Und die Wurzeln reichen sogar noch weiter zurück. Und doch ist die Bibel keineswegs veraltet. Bis heute ein Bestseller auf dem Buchmarkt, übersetzt in viele Sprachen. Denn die entscheidenden Fragen, die uns Menschen heute bewegen, die werden in der Bibel abgehandelt. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, das ist das Thema. Und sie kann, die Bibel, das Wort Gottes für uns zum Lebensbuch werden, zum Buch der Bücher, in dem wir die Menschen von damals, wie die Menschen von damals, Gott begegnen. Und jedem von uns, jeder von uns, die ich fragen würde, fallen Bibelzitate zum Wort Gottes ein? Ich habe einfach mal ein paar genommen. Zum Beispiel mir ist als erstes der Anfang des Johannesevangeliums eingefallen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder im Psalm 119 kennen viele von uns, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Psalm 33, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Oder Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und genau dazu werden wir nachher Ausführungen von Christoph Morgner hören.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ganz herzlich bedanke ich mich für die freundlichen Worte der Begrüßung. Es ist schön, wieder hier zu sein, meines Wissens zum zweiten Mal. Zum ersten Mal war ich hier im Rahmen des Hannoverschen Gemeinschaftsverbandes. Da habe ich hier Referat gehalten oder irgendetwas. Jedenfalls war ich schon mal hier, aber jetzt bin ich zur Gemeinschaft gekommen und das ist sehr, sehr schön. Wunderbar, dass wir beieinander sind. Und wir sind ja schon vorzüglich eingestimmt worden auf das Thema des heutigen Abends. Und ich lese uns zwei Bibelworte, oder ein Bibelwort aus Hebräer 4, es sind zwei Verse, 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in der Kirche und zu Hause am Bildschirm, ich erinnere mich gern an den Chemieunterricht. Lang ist's her. Besonders im ersten Teil der Stunde ging es sehr lebendig zu. Vorn am Labortisch wurde experimentiert. Der Lehrer und wir waren emsig dabei, den Bunsenbrenner anzuwerfen, Flüssigkeiten zusammen zu mixen, Reagenzgläser zu schütteln, Pulver zu rühren und was noch alles. Da hat es gedampft und gezischt und gebrodelt. Manchmal gab es auch eine kleine Explosion. Gelegentlich hat es auch gestunken. Es war höchst anschaulich und aufregend. Die Aufregung legte sich im zweiten Teil der Stunde. Da nahm der Lehrer Kreide und ging an die Tafel. Und was wir gerade am Labortisch experimentiert und fabriziert hatten, das wurde nun theoretisch aufgearbeitet. Natürlich in Formeln, eine so dürre wie die andere. Zweifellos sehr, sehr wichtig, vor allem für die nächste Klassenarbeit, aber längst nicht so spannend wie das Werkeln und das Experimentieren. Aber es musste ja sein, sonst hätte man die großen Zusammenhänge nicht verstanden. Und so ähnlich läuft das in unserem Predigttext heute. Es geht um das Wort Gottes, das vom Himmel auf die Erde kommt. Und das lebendige Schildern durchzieht die Bibel von den ersten Seiten an. Von der Schöpfung über Abraham und Mose, Wüstenwanderung, Einzug ins versprochene Land, bis hin zu den Propheten aller Art und jeder Tonlage. Und das ist aufregend und spannend, wohin man auch hört und schaut. Und dann erreicht das Reden Gottes seinen absoluten Höhepunkt, Jesus. Das Wort von Gott betritt unseren Erdboden, gibt sich eine Gestalt und einen Namen. Und in der Person von Jesus wird das, was Gott uns zu sagen hat, ein pralles Menschenleben. Ein Kind wird geboren, aus Wasser wird Wein. Ein Blinder entdeckt Farbe und blühendes Leben. Ein Samariter leistet erste Hilfe. Ein Raffgieriger öffnet seine Geldbörse. Alles das ist Leben pur. Action, sagt man heute dazu. Wir sahen seine Herrlichkeit, haben die Jünger im Rückblick gestaunt. Wo Jesus geht und steht, bringt er Heil und Leben. Und die Künstler haben sich über 2 Jahrtausende hinweg überboten, das auf die Leinwand zu bannen. Von Michelangelo über Marc Chagall bis hin zu modernen Malern. In Groß- und Kleinformat, in Schwarz und Farbe und Weiß, gut so. Wir können es nicht lebendig genug vor Augen führen, was sich bei unserem Gott und Heiland ereignet hat. Und in unseren Bibel- und Gemeinschaftsstunden besteht genügend Raum dafür, das vor Augen zu führen. Aber wir verstehen nur wenig, wenn wir es dabei belassen. Wir brauchen sozusagen, ich erinnere an den Chemieunterricht, wir brauchen sozusagen den zweiten Teil. Und erst dann geht uns auf, um welche Dimensionen es hier geht. Was sich mit Jesus zugetragen hat, steht in dem großen Zusammenhang des Redens Gottes mit der Welt. Und unser Bibelwort nimmt uns in diesen göttlichen Rahmen hinein. Hier wird keine spannende Geschichte erzählt, wie wir sie im Kindergottesdienst, Sonntagsschule und in vielen Verkündigungen hören und lesen, sondern hier wird wie eine Formel auf den Punkt gebracht, wie Gottes Wort beschaffen ist. Was sich abspielt, wenn Gott zu uns redet und wie sich das bei uns auswirkt. Was so sprachlich dicht und steil daherkommt, lässt uns Lichter aufgehen. Wir erfahren ein Dreifaches über das Wort, dass Gott seit Urzeiten spricht und er spricht es auch jetzt, hier und heute in der Fahrenwalder Straße. Das Erste, was wir über das Wort Gottes erfahren, lebendig und kräftig. Gleich zu Beginn, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Da ist Power drin, so sagt man. Beileibe keine Sprechblasen, keine bloßen Sprüche. Man sollte meinen, Worte, Reden, was ist das schon? Sprechblasen, bewegt nichts. So urteilt ja auch unser großer Dichter Fürst Johann Wolfgang von Goethe in seinem Faust, ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Auf unser Reden mag das ja zutreffen. Bei Gott ist das anders. Sein Wort wirkt. Und wo es hinkommt, entfaltet es dynamische Kraft. Da rührt sich was. Im Urtext steht das lebendig voran, damit ja keiner auf die Idee kommt, dieses Wort für etwas Verstaubtes zu halten. Lebendig ist es und energiegeladen, voller Saft und Kraft. Leider sind viele Christen überzeugt, das Wort Gottes, das war gestern. Es war einmal. Die Bibel, natürlich, die Bibel ist Gottes Wort. Damals hat Gott geredet, wer wollte das bestreiten? Und heute? Heute hören wir auf das vergangene Wort. Heute legen wir dieses Wort aus, machen es für uns heute zurecht, wir peppen es sozusagen ein bisschen auf. So spielt sich das häufig auf Kanzeln und manchmal sogar in unseren frommen Bibelstunden ab. Da wird der Bibeltext gelesen und dann ist Schluss. Soweit Gottes Wort. Frage nur, was kommt denn jetzt? Ist das Reden Gottes mit dem Lesen des Bibeltextes vorbei. Unser Predigen und Auslegen ist das nur Reden über das Wort. Motto: das eigentliche Gotteswort war gestern, aber wir haben heute wenigstens darüber gesprochen, haben uns heute ein paar Gedanken gemacht. So halten wir die Erinnerung wach. Dieser Meinung war Paulus nicht. Zum Beispiel bescheinigt er den Christen in Thessalonich: als wir zu euch kamen, habt ihr unser Reden aufgenommen als Gottes Wort. Die Menschen haben gespürt, da ist nicht nur der Apostel mit seiner aufregenden Predigt, da war Gott selber. Und entsprechend hat die Gemeinde reagiert. Ihr habt es aufgenommen als Gottes Wort. Und wie oft mag sich das ereignet haben, auch in diesen Räumen, auch früher in der Edenstraße. Und manche könnten jetzt aufstehen und davon berichten. Und das ist mein Wunsch, das ist unser Gebet, dass sich das immer wieder zuträgt. Wenn wir als Christen beieinander sind, dann reden wir nicht nur über das Wort Gottes und manchmal werden dabei die Köpfe heiß. Dann erörtern wir und beschreiben nicht nur das Vergangene, sondern dann redet Gott. Er nimmt durch den Heiligen Geist mit uns Verbindung auf. Er spricht aktuell und frisch hier und jetzt, lebendig und kräftig, so wie jeder es braucht. Und hinterher danken wir Gott, dass er uns angesprochen hat, auf welche Weise auch immer. So habe ich das vor einiger Zeit in der Nähe von Chemnitz erlebt. Da hat der gemischte Chor den Refrain gesungen: wirf dich ganz in Gottes Hände, lass dich fallen wie ein Kind. Auf der Rückfahrt und der Woche danach ist mir immer diese Liedzeile durch den Kopf gegangen. Ich habe mich darüber gefreut. Das Wort, das der Chor gesungen hat, habe ich als Gottes Wort für mich erlebt, lebendig und kräftig. Es hat hineingereicht in das, was mich damals gerade beschäftigt hat. Und ich habe gemerkt, das Lied redet nicht nur über Gott, sondern Gott teilt sich durch das Lied mit. Gott kommt zu mir. Und ich bin davon überzeugt, viele unter uns könnten Ähnliches berichten. Da hat sich eine Liedzeile bei uns festgehackt. Da ist ein Gedanke der Predigt, der sich bei uns eingekrallt hat. Ein Bibelwort lässt uns nicht los. So redet Gott, lebendig und kräftig, aktuell, hier und jetzt. Lasst uns deshalb unsere Arbeit als christliche Gemeinde verantwortungsvoll tun, in unseren Gemeinden und Gruppen, in unseren Chören. Durch unsere schwachen, oft so unzulänglichen Worte und Lieder hindurch redet Gott heute. Und wir erleben dabei, was wir manchmal in einem Lied anstimmen: dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Mit weniger müssen wir uns nicht zufrieden geben. In Gottes lebendigem und kräftigem Wort ist alles drin, was wir heute brauchen. Es ist nahrhaft, voller Vitamine. Es baut auf, davon können wir zehren. Und gerade dann, wenn wir ausgebrannt sind, uns müde und innerlich ausgetrocknet fühlen, Gottes Wort will uns immer wieder erfrischen und erquicken. Es will uns rundum neu beleben. Wie sagt Martin Luther? Denn so oft Gottes Wort kommt, kommt es, die Welt zu verwandeln und zu erneuern. Wenn Gottes Wort kommt, kommt es, die Welt zu verwandeln und zu erneuern. Und nicht nur die große Welt, sondern auch dein Leben und mein Leben, dich und mich. Gott begnügt sich nicht mit dem, was sich bei uns jetzt gerade abspielt. Er will immer wieder Neues mit uns auf die Beine stellen, was auch immer das sein mag. Und sein Mittel dafür? Sein lebendiges und kräftiges Wort. Grund genug, Gott dafür zu danken und ihn zu bitten: rede Herr, ich will auf dich hören. Lebendig und kräftig. Und dann erfahren wir über dieses Wort Gottes ein zweites. Es ist scharf und durchdringend, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Naja, wenn so über das Wort Gottes geredet wird, klingt das ja ein bisschen martialisch. Ne? Riecht nach Zunder und Gewalt, ist nicht so unser Ding. Was der Verfasser des Hebräerbriefes hier meint, bringt Rembrandt in einem eindrücklichen Bild zum Ausdruck. Paulus im Gefängnis. Auf einem ärmlichen Lager sitzt eine greisige Stadt. Auf seinen Knien liegt ein dickes Buch, wohl die Bibel, dazu einige lose Blätter. Paulus schreibt wohl gerade an eine Gemeinde. Und deshalb hält er in seiner rechten Hand einen Griffel. Dicke Mauern umgeben den Gefangenen. Durch das vergitterte Fenster fällt fahles Licht. Alles atmet Enge und Kälte. Ein ungemütlicher Ort. Und seltsam an dem Bild, neben dem Paulus steht ein großes Schwert. Im Gefängnis ein Schwert. Wie ist es wohl dahin gekommen? Was will Paulus wohl damit anstellen? Will er etwa mit Gewalt? Nein, ist doch sonst nicht der Typ dafür. Rembrandt versteht das Schwert als Bild. Es steht für das Wort Gottes. Und Paulus hat dieses Schwert dabei. Es redet auch in die Zelle hinein und wirkt durch das Wort des Paulus über die Zelle hinaus, hinein in die Gemeinden. Paulus ist ohnmächtig dort in seiner Zelle, aber er ist nicht machtlos. Er ist allein, aber er ist nicht verlassen. Er ist unbewaffnet, aber nicht schutzlos. Das Schwert kennzeichnet den Überlegenen, den Sieger, selbst in der Gefängniszelle. Wo das Wort Gottes ist, da ist Kraft, da ist Perspektive, selbst dort, wo es eng und armselig zugeht. Scharf und durchdringend ist dieses Wort. Zweischneidig heißt es. Eigentlich müsste man sagen, zweimundig. Das heißt, es kann mit zwei Mäulern zubeißen, wie man sich das auch vorstellen soll. Also auf jeden Fall sehr effektiv. Was Gott sagt, geht durch Mark und Bein, dringt durch Widerstände aller Art, bricht versteinerte Herzen auf, durchbricht Mauern. Denken wir an die Mauern von Sucht, hinter der sich ängstliche Menschen verschanzen, weil das Leben über ihnen zusammenschlägt und sie fühlen sich dem allen nicht gewachsen. Denken wir an die Mauern der Trauer, die einen Menschen umfängt und die ihn einfach nicht mehr loslassen will, diese Trauer in seinem Herzen. Denken wir an die Macht des Versagens, die jemand umklammert und ihm eintrichtert, du kannst dich vergessen, aus dir wird nie etwas. Doch da ist Gottes scharfes und durchdringendes Wort und das kennt kein Halten. Es wirkt selbst dort, wo Menschen abwinken. Mag einer auf Durchzug stellen, mag einer sich innerlich verhärten und sich abschotten gegen das Evangelium. Gegen das Wort Gottes kommt keiner an, hat keiner eine Chance. Diesem Wort kann sich keine Macht der Welt entziehen, unwiderstehlich. Sicherlich haben wir dann die Möglichkeit, uns gegen das Wort Gottes zu entscheiden, Nein zu sagen, die Hand zurückzuweisen, die nach uns greift. Diese Freiheit haben wir. Und es ist tragisch, wenn das bei Menschen neben uns und vielleicht mal manchmal bei uns selber passiert. Aber man kann sich nur dann gegen Gott entscheiden, wenn uns das Wort vorher berührt hat, wenn dieses Wort vorher an unsere Herzenstür geklopft hat. Und weil dieses Wort scharf und durchdringend ist, können wir ihm nicht genug zutrauen. Und diesen Mut haben die Empfänger des Hebräerbriefs besonders nötig. Die werden ja verfolgt. Es geht ihnen an den Kragen. Da gibt es ja missionarisch keinen Bodengewinn, eher Rückzugsgefechte. Was richtet das Wort Gottes schon aus? Viele sind mürbe geworden und in manche Gemeinde ist Resignation eingezogen. Und hier bläst der Schreiber des Hebräerbriefs hinein wie ein frischer Wind, holt die verzagten Christen aus ihrer Defensive, aus der Nische, in die sie sich zurückgezogen haben. Setzt auf Gottes Wort, richtet dieses Wort aus, auch wenn eure Möglichkeiten begrenzt sind, auch wenn ihr verlacht werdet, wenn es viele auch nicht hören wollen. In den Gesprächen mit euren Freunden und Nachbarn, Gesprächen über Schreibtisch und Gartenzaun, bei Besuchen am Krankenbett, in Versammlungen der Gemeinde und verlasst euch drauf. In diesem Wort steckt eine eigentümliche Kraft. Es kommt nicht leer zurück, sagt der Prophet. Lasst euch deshalb nicht verdrießen, dieses Wort weiterzugeben und vor allem es selber zu hören. Und das hat die Gemeinden damals aufgerichtet, hat ihnen neuen Mut angefacht. Ihre Möglichkeiten waren erschöpft, doch Gottes Chancen stehen bestens. Sein Wort ist scharf und durchdringend wie nichts auf der Welt. Und obendrein, und das ist der dritte und letzte Gedanke, es ist aufdeckend und richtend. Das Wort Gottes, so lesen wir, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das göttliche Wort liefert uns also keine Debattenbeiträge, über die man mal diskutieren könnte. Und dann denken wir unseren Teil und machen das, was heute üblich ist. Nein, wenn Gott redet, kommt die letzte Instanz zu Wort. Und vor der hat sich jeder Mensch zu verantworten. Der machen wir nichts vor. Die blickt total durch. Vor Gott liegen unsere Gedanken und Sinne offen wie ein aufgeschlagenes Buch. Anderen Menschen können wir viel vormachen. Wie es drinnen aussieht, geht dir überhaupt nichts an. Doch Gott schon. Da ist Tarnen unmöglich. Er leuchtet in unser Inneres hinein, auch in unsere Gedanken und Motive. Alles ist bloß und aufgedeckt. Nach außen ist vielleicht bei uns alles top, aber Gott sieht mehr als unsere Fassade. Er blickt hinter die Kulissen und das ist heilsam. Ein bisschen kennen wir das ja auch von uns. Einer hat mir erzählt, dass er leichte Schmerzen in der Hand gehabt hat und die gingen nicht weg, trotz Salben und allem Möglichen. Und dann raffte er sich auf zum Arzt und er legte die Hand unter ein Röntgengerät und siehe da, da war ein winziger Splitter drin. Wann der reingekommen ist, keine Ahnung. Von außen nicht einzusehen, aber jetzt ist es am Tag und nun kann man was dagegen unternehmen. Und so auch, wenn das Wort Gottes auf uns trifft. Es enthüllt, wo wir uns festgefahren haben, wo manches bei uns unaufgeräumt ist, nicht in Ordnung. Vieles davon ist uns gar nicht bewusst. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Es klingt sehr ernst und herb, ist es ja auch. Aber für mich liegt darin auch ein großer Trost. Was sich auf unserer Erde an Bosheit abspielt, ist längst nicht erledigt, wenn sich die Täter aus dem Staub gemacht haben. Ob sie Stalin oder Mao geheißen haben, Hitler oder Milosevic, die irdische Gerechtigkeit konnte sie nicht erreichen. Nicht? Bei Gott ist das alles bestens aufgehoben. Ihm haben alle Rechenschaft zu geben. Ich denke auch an die Aufarbeitung des Unrechts in der DDR. Vielen wurde damals übel mitgespielt. Und sie leiden darunter, dass den Tätern juristisch gar nicht beizukommen ist. Aber seien wir sicher, Gott arbeitet alles minutiös auf. Die Rache ist mein, sagt er. Ich will vergelten. Wer sich hier der Rechenschaft entzieht, muss längst nicht meinen, über seine Untaten sei Gras gewachsen und als kämen die nicht mehr zur Sprache. Und dies zu wissen, liebe Schwestern, liebe Brüder, bewahrt uns davor, angesichts vieler Ungerechtigkeiten im Kleinen wie im Großen zu verzweifeln. Gott hat alles im Griff. Er spricht das letzte Wort über alle und jeden. Auch über die, die heute auf Kosten der Allgemeinheit ihren finanziellen Reibach machen, denken wir nur an Wirecard, nicht? Und sie lachen sich ins Fäustchen, wenn andere dabei ausgetrickst werden. Das vergeht ihnen. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und weil das so ist, lasst uns nicht darauf warten, dass unser Leben eines Tages vor den Augen Gottes aufgerollt und im letzten Gericht aufgearbeitet wird, sondern lasst uns heute schon klar Schiff machen, was uns belastet, zu Jesus bringen, im persönlichen Gespräch, im Gebet, im heiligen Abendmahl, in der Beichte, wo wir heute im Angesicht Jesu Rechenschaft geben, wo wir unser Leben bereinigen lassen, können wir ohne Angst und Bangen nach vorn schauen. Durch Jesus erleben wir Gott nicht als unseren Feind, sondern als Freund. So wirkt Gottes Wort. Wir haben dieses Wort heute Nachmittag, heute Abend nicht als lebendige, pralle Geschichte gehört, spannend und mit gutem Ausgang, sondern sozusagen als zweiten Teil, denken Sie an die Chemiestunde, zusammengefasst, komprimiert in wenigen Sätzen. Da haben wir es beieinander. Gottes Wort lebendig und kräftig, scharf und durchdringend, aufdeckend und richtend. Hier haben wir in knapper Form alles beieinander, wie es um Gottes Wort bestellt ist. Auf dieses Wort lasst uns hören. Jeder von uns zumindest ein paar Minuten am Tag. Es muss nicht viel sein, aber dieses Wort gehört in unser Leben hinein. Und dieses Wort wirkt, setzt sich bei uns fest, auch wenn wir es 2 Stunden hinterher längst vergessen haben. Das Wort Gottes wirkt in uns unsichtbar weiter. Und dieses Wort lasst uns ausrichten, auch in der Corona-Zeit, so gut uns das möglich ist, in unseren Gesprächen und Gruppen, in unseren Gottesdiensten. Und von diesem Wort lasst uns kräftig singen und wir werden erleben, Gott redet und er redet auch zu dir und zu mir. Amen.